Ich probiere das mal, ob ich diesmal der Richtige bin.
Willkommen beim Wildwuchs. Hier geht es um Führung und Zusammenarbeit von Menschen. In Unternehmen, Organisationen, Projekten, in Teams. Darum, was kraftvoll ist, was wirksam ist, was Aufmerksamkeit verdient, was Sinn macht. Immer mit beiden Beinen in der Realität, immer im Klartext. Wir sind Kurt Frier und Klaus Ritterbusch und wir freuen uns auf diese Folge mit dir.
Ja, und wir sind gut drauf.
Weil wir haben das richtige Jingle
ja, gewählt. Hurra.
Zum ersten Mal seit gefühlten 43 Podcast-Folgen.
Man lernt.
Ich oute mich gern als der Depp, der das immer die falsche Taste hat.
Nein, du bist ja auch der Ticke hier. Insofern bin ich dir sehr dankbar. Ist alles super. Hat auch gut geklappt. Worüber reden wir denn heute?
Wir reden über Veränderungen, Kulturveränderungen in Organisationen und wie die entstehen können.
Oh, schon wieder das Gefühl. Großes Thema, mein Gott.
Wir fangen doch mal von vorne an.
Also, meinst du?
Wir reden darüber, dass es in jeder Organisation eine Kultur gibt.
Das ist gesetzt,
was die beschreibt. Können wir gleich mal hingucken. Dass die einfach da ist und dass sie sich permanent verändert. Sowieso. Und wir reden vor allem darüber, wie kann man, wenn man sagt, man möchte darauf einwirken, man möchte es beschleunigen oder die Richtung verändern oder es vielleicht auch in gewisser Weise verstärken, wie kann man das machen?
Kultivieren.
Wenn man nicht von oben nach unten drücken will.
Sondern zulässt, dass aus der Mitte der Organisation durchaus auch mal Kräfte dort entstehen, die vielleicht in eine Richtung gehen, die ich gar nicht so ganz drauf hatte, aber die für die Kultur und für das Gesamtmiteinander sehr förderlich sein können.
Die du nicht drauf hattest?
Ich als Führungskraft.
Ah, okay.
Ich als Führungskraft.
Hast du was schon mal gemacht? Weil ich gerade frage.
Naja, also sozialisiert bin ich ja eher in diesen top-down verordneten tollen Prozessen, wo dann auch jeder dann brav was sagen kann oder irgendwie einen Fragebogen ausfüllt. Und dann aber letztendlich irgendwie ein kleiner Kreis, das dann wieder zurücknimmt in die Klausur und dann sich überlegt, was man damit dann macht. Und dann wird dann über die Kommunikation diskutiert, wie man es den Leuten jetzt beibringt.
Boah, da stellst du.
Ja, ich mach bewusst jetzt die dunkle Seite.
Ja, du wolltest gerade sagen, da stellst du auch dein Licht und den Scheffel.
Ja, ist es ein bisschen, nicht, was ist das Gegenteil von geschönt?
Ungeschönt.
nee, nicht ungeschönt. Das wäre die Wahrheit ein bisschen negativ überzogen. Und was mich immer komplett geflasht hat, sind diese kleinen Momente, wenn Menschen, von denen man es, also ich rede mal aus der Ich-Perspektive, es vielleicht gar nicht erwartet hatte, weil die halt so, die machen einen Job da irgendwo, der ist jetzt nicht so super dramatisch wichtig und so, und dann hauen die so einen Kommentar raus und machen dadurch klar, dass sie komplett verstehen, muss man gleich noch definieren, was eigentlich hier die Kultur ist, was den Leuten unter den Nägeln brennt, wo das eigentlich hingehen müsste, in welche Richtung, was die Leute an Ressourcen, an Stärkungen gebrauchen könnten, wo man auch denkt so, boah, das hat jetzt nur 3 Minuten gedauert, aber war irgendwie mehr Insight full, ich bin hier im Denglischen heute, als wenn ich jetzt das mit einer externen Beratung wahrscheinlich über Wochen versucht hätte rauszubekommen, weil es einfach auch noch so eine persönliche Kraft hat. Ja? Und das, was die Leute alles aus der Kultur ist ja von den Leuten gemacht. Insofern wissen diese Menschen auch eigentlich am besten, was die Kultur ist. Manchmal besser als vielleicht die Unternehmensführung das weiß. Weil die Kultur ist ja das, was sich eben unausgesprochen so als soziale, informelle Ordnung in so einem System wie einer Firma, einem Team etc., einer Organisation so kundtut. Ne?
Etabliert hat. Ja.
Genau. Das kann verschriftlich sein mit Werten oder nicht, oder es kann aber auch informell sein. Und es ist halt ständig in Bewegung und eben immer wieder auch von den Menschen abhängig.
Also ich würde mal 2 Sachen kurz hinzulegen. Das erste ist, ich glaube, das liegt immer bei den Menschen. Die wissen das immer besser als irgendwelche, als irgendwie die oberste Führungsebene oder
irgendwelche.
Erst recht als irgendwelche Typen von draußen, die da eingekauft werden. Also das, da würde ich jetzt mal sagen, die wissen das immer besser. Schade ist, dass so selten hingeguckt und zugehört wird. Und zu dem Licht unter den Scheffel stellen, um das noch einmal zu deiner Ehrenrettung hinzuzufügen. Ich weiß von Mitarbeitern von dir, von ehemaligen und Mitarbeitern von dir, dass die sagen, genau das ist die Stärke von Klaus Ritterbusch, zu sagen, loszulassen, hinzuhören, zuzulassen, dass Sachen im Bauch der Organisation entstehen und die dann auch Raum finden. Jetzt nicht nur projektbezogen, inhaltlich bezogen, sondern auch, du sagtest jetzt gerade soziales Gefüge, wie gehen wir hier miteinander um? Was bedeutet es, wenn einer ein komisches Gefühl hat und der andere nicht? Was passiert dann? Heißt es, der Mächtigere gewinnt? Das wird hier alles über Macht und Druck und Kontrolle? Nee, ganz und gar nicht. Also Als du da raus bist aus deinem letzten Job, habe ich von vielen deiner Mitarbeiter gehört, dass es genau deshalb bedauern.
Also die Videos sind eigentlich Erröte jetzt. Ich hoffe, man sieht das nicht. Vielen Dank dafür. Aber ja, genau das ist ja der Punkt, dass ich manchmal, habe ich den Eindruck, dass ich so ein Selbstverständnis bei Führungskräften festsetzt zu sagen, ich bin hier für alles verantwortlich, ich bin auch für die Menschen verantwortlich und ich bin deswegen auch für die Kultur verantwortlich und deswegen drücke ich dieser Kultur auch meinen Stempel auf. Und das ist bestimmt auch richtig, weil als Führungskraft habe ich irgendwo einen Stempel, den ich der Kultur auch aufdrücke. Aber ich stelle mir das so vor als so einen wabernden großen Kulturball, ja, und die Führungskraft haut da ihren Stempel irgendwo auch drauf und dann dellt sich der Ball vielleicht ein bisschen ein oder ändert die Richtung ein wenig. Aber der Ball ist immer größer als die Führungskraft. Ja, und wenn ich jetzt zu sehr mit meinem Stempel da drauf rumhämmere, dann dellt die sich immer weiter ein, diese Stelle, und dann gehen die Leute irgendwann weg oder wlupp, sie drücken sogar zurück und die Führungskraft fliegt wieder raus sozusagen, weil sie es nicht geschafft hat, sich zu vereinigen mit den Leuten, mit dem Team, mit dem Geist, der da ist. Also die Mitte der Organisation ist meines Erachtens die im positiven Sinne die Wissensmacht, ja, und auch die Kulturmacht. Und insofern sollte man sie auch ein bisschen mehr an die Macht lassen.
Da wäre ich jetzt eine andere Meinung, also was Kulturmacht betrifft, aber vielleicht interpretiere ich da falsch. Ich glaube, dass zumindest in hierarchischen Organisationen, und die meisten sind das ja offensichtlich noch, da orientieren sich Mitarbeitende immer an ihrer individuellen Führungskraft. Also die gucken ihre Chefin oder ihren Chef an und sagen, wie möchte sie oder er, dass wir hier miteinander umgehen, dass wir zusammenarbeiten, was sind so die ausgesprochenen und die unten ausgesprochenen Prinzipien, Regeln könnte man auch sagen. Und das setzt sich von unten nach oben fort und insofern gibt es eine Kulturwirkung von oben nach unten. Mhm. So, ein uns allen bekanntes Unternehmen ist vor allem dafür bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende inklusive seiner Vorstandskollegen eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie die Dinge zu laufen haben und dafür sorgt mit allen möglichen lauteren und unlauteren Methoden, dass das eben genauso passiert. So. Mhm. Diese Kultur setzt sich durch die gesamte Organisation durch. Also ich würde mal sagen, auf eine gewisse Art und Weise fließt Kultur schon von oben nach unten, weil sich Menschen eben an ihrer jeweiligen Führungskraft orientieren in ihrem Handeln.
Okay.
Aber ich glaube, und das ist ja das Spannende an diesem Thema, das ist erstens nicht die einzige Kraft, die existiert in Organisationen. Und zweitens glaube ich, dass es total schlau wäre für Führungskräfte, die jetzt nicht an der Spitze der Organisation sitzen, darüber nachzudenken, was kann ich denn noch entstehen lassen in der Frage, was sind hier diese sozialen Beziehungen, wie gehen wir miteinander um, was sind die offiziellen und die inoffiziellen Regeln, wie wir zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, der spannende Punkt, zu sagen, hey, da könnte doch was anderes entstehen, außer das, was von oben nach unten runterknallt und was sowieso jedem bewusst ist.
Ja, ich glaube, du hast recht. Ich würde mal sagen, dass die Notwendigkeit, sich dazu hinterfragen und was anderes zuzulassen, auch dadurch noch verstärkt wird, als dass rein erfahrungs- und alterstechnisch, wenn du jetzt über oberste Ebenen sprichst, wie jetzt Vorstand etc., dass sich da ja oft Leute reinbegeben, die schon länger sozialisiert sind in diesem Arbeitsumfeld und die vielleicht aber dann nicht mehr das Neueste an, wie sollte Kultur heute eigentlich sein in meinem Unternehmenskontext durchholen und dadurch möglicherweise eine sehr, sehr starke Wirkung noch versuchen, von oben nach unten zu entfalten, aber zunehmend neben dem Sweet Spot dessen, was eigentlich gefragt ist, liegen. Ich meine, da kennen wir auch zahlreiche Beispiele, wir wollen es ja nicht irgendwie schlecht reden, ja, aber es gibt ja diese Unternehmensprobleme, die wir teilweise um uns herum sehen, wo eben aufgrund der Tatsache, dass man nach oben nicht mehr rückmelden kann, ja, dass da wirklich was schief läuft, ja, weil es die Kultur einfach nicht zulässt, auch wirklich was schief läuft, ja. Und da gibt's mit Sicherheit eine Menge Leute aus der Mitte der Organisation, die das deutlich vorher wussten, also wussten im Sinne von gespürt haben, dass hier was falsch ist, als das oben der Vorstand zugelassen hat, ja, und dann sehr schmerzhaft lernen musste zu sagen, jetzt versuchen wir mit allen Mitteln der PR-Kunst so ein bisschen das Mäntelchen, das ist, war ja alles gar nicht so schlimm, drüber zu decken, aber eigentlich ist es eine kulturelle Katastrophe gewesen. Ja? Also insofern gebe ich dir recht, es geht von oben nach unten, aber es zeigt eben umso größer die Notwendigkeit, diesen Prozess anders zu orchestrieren und das, was da in der Mitte, ich will jetzt gar nicht von unten und oben eigentlich sprechen, sondern was in der Mitte vorhanden ist, deutlich stärker wahrzunehmen.
Mhm. Wir werden die nächste Folge, das kann man ja schon mal sagen, also nicht diese, sondern die, die als nächste rauskommt, vermutlich in 3 Wochen, die wird sich ja mit dem Thema beschäftigen, dass Führung ein vollkommen freiwilliges Phänomen ist.
Ja, großes
Thema. Also
dieses
Element der Freiwilligkeit in der Frage, wie stark folgen Menschen eigentlich dem, was von Führung, wer auch immer Führung ist, vorgegeben wird. Und das, was wir jetzt besprechen, ist ja sozusagen direkt angedockt daran. Also sagen, du sagst, der Bauch der Organisation, in der Mitte der Organisation gibt es.
Ach, die Mango, da ist sie. Du hast sie mir immer so schon angeboten. Ich habe gesagt, das ist mir zu riskant. Aber nein.
Diejenigen gut. Von euch, die diesen Podcast auf YouTube sehen, die haben bemerkt, dass ich gerade, während Klaus geredet hat, mir ein Stück getrocknete Mango
in den Mund. Guck mal in den Erste-Hilfe-Kasten.
Weil ich dachte, wenn Klaus redet, kann man in aller Ruhe ein Stück getrocknete Mango essen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, diese Power, diese Macht im Bauch der Organisation, die besteht ja aus Bedürfnissen.
Ja.
Die besteht ja daraus, dass Menschen für sich selbst ein sehr, sehr klares Bild haben, sagen, wie müsste eigentlich für mich eine Arbeitsumgebung sein, dass sie für mich gut ist.
Mhm.
Und wenn die anders ist heute, wenn ich die heute anders wahrnehme, als ich das eigentlich bräuchte, dann entsteht in vielen davon auch ein Wunsch, das zu beeinflussen. Gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass man sagt, ey, in irgendeinem Team, wie machen wir das hier eigentlich mit den Abstimmungsrunden? Oder wer schreibt zum Beispiel irgendwie die Minutes der Meetings? Oder wie ist das mit Pausen geregelt? All diese Dinge. Dass Teams davon eine sehr klare Vorstellung haben, wie sie sich das wünschen. Und wenn das, was Führung vorgibt, abweicht von dem Bedürfnis des Teams, dann fängt das Team an, darauf Einfluss zu nehmen. Je nachdem, was es für eine Kultur gibt, fragen die mal nach oder sie machen es einfach oder probieren mal aus, was passiert. Und das ist ja der Punkt, über den wir reden. Also das Bedürfnis ist schon da. Und jetzt kann sich Organisation, repräsentiert durch ihre Führungskräfte, überlegen, wie viel Raum gebe ich dem, dass da was anders entstehen kann, als das, was ich vielleicht von oben nach unten vorgebe.
Genau.
Das ist ja, worüber wir reden.
Ja, absolut. Und das verstärkt sich ja gerade noch durch den man sagt immer Generationswechsel, ist ein ganz normales demografisches Verhalten, dass die jüngeren Generationen, die jetzt reinkommen, das ja noch höher gewichten. Ja, das heißt also unter diesen ganzen Studien da, Stepstone etc., Gestaltungs- und Freiraum ist in den Top 5 bei allen Mitarbeitern und ist in den Top 3 bei der jüngeren Generation, ja, zu sagen, ich möchte hier auch irgendwie was für mich gestalten können, ich möchte mitmachen, ja, und es sind auch ein paar andere Sachen dabei eben, ich möchte Teil einer Familie sein, es muss ein Wertefit sein zu dem, was ich persönlich an Werten habe. Das sind Dinge, die ja ganz stark nach oben kommen und deswegen ist es nicht nur sowieso so, wie du sagst, sondern es ist jetzt noch stärker und noch beschleunigter. Und bei dem Arbeitsmarkt, der zurzeit da ist, sollte man sich da schon aus rein opportunistischen Gründen mal Gedanken machen, zu sagen, sag mal, kriege ich eigentlich hier noch die richtigen Leute, beziehungsweise reagiere ich eigentlich richtig auf die richtigen Leute, die ich bekomme und wie lange kann ich die eigentlich halten? Weil die sagen dann auch nach 2-3 Jahren, okay, hab das für ein CV mitgemacht, war okay, aber vom Wertefit jetzt nicht so super duper, ich ziehe mein Häuschen weiter. Ja. Das will ich eigentlich ja nicht unbedingt aktiv anstreben.
Ich hatte schon Führungskräfte im Coaching, die sind genau mit dem Thema unter anderem konfrontiert. Also sie sagen, wir kriegen hier natürlich einen Zufluss an Praktis, an Werkstudenten, an Diplomanden und so weiter. Die kommen hier rein und oder machen ein Trainee-Programm und dann hauen die wieder ab.
Ja.
Und zwar ausnahmslos. Wenn das ein- oder zweimal passiert, dann sagt man sich, naja, wer weiß, woran es liegt. Wenn das aber in jedem Fall so ist, dass die, sobald sie ihre Stage, was es auch immer war, absolviert haben, wieder gehen, dann fragt man schon mal nach. Und in dem Fall war das tatsächlich so, dass die Antwort war, cooler Laden, coole Aufgabe, aber ehrlich gesagt, wie hier Menschen miteinander umgehen und auch wie Führungskräfte mit Mitarbeitern umgehen und die Limitiertheit, die Eingeschränktheit, mich selbst dabei einbringen zu dürfen, da habe ich keinen Bock drauf.
Und dann ist nämlich kein cooler Laden mehr, sondern es sind coole Skills, die beigebracht werden. Es ist vielleicht sogar noch eine gute vielleicht Markenhülle sozusagen. Also es ist irgendwas, was ich zeigen kann im Lebenslauf, zu sagen, ich war mal da, was wieder einen Tick gibt. Aber genau was du sagst, die Leute kommen wegen der Aufgabe, aber sie gehen wegen der Vorgesetzten, ja, schlägt dann voll zu. Ja, weil man halt dann merkt, klar, ich habe das jetzt skillmäßig drauf, aber dazu brauche ich auch wirklich nur 1-2 Jahre und dann habe ich es drauf. Und alles andere stimmt dann nicht so ausreichend, dass ich für mich sage, das macht Spaß, hier bringe ich mich voll ein, hier bin ich dabei. Und da sind wir ja voll im Thema Kultur.
Mhm. So, dann stellen wir uns mal vor, so ein bisschen hypothetisch. Mhm. Bis hierhin würden die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer unserer Hypothesenkette zustimmen und sagen, ja, okay, verstanden. Da ist irgendwas und es ist wertvoll, sich damit zu beschäftigen. Was wären jetzt so die, also was mir als erstes einfällt, ich frage dich gleich, was wären die Schritte, die ich dann gehen kann als Führungskraft, aber vorher fällt mir gerade ein, muss es ja in mir als Führungskraft, jetzt sind wir wieder dabei, und egal an welcher Stelle der Hierarchie, muss es in mir ja eine Bereitschaft geben, das zuzulassen. Also das erstmal zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich bin nicht der ultimative Maßstab, der vorschlagen und bestimmen und entscheiden muss, sondern bestimmte Dinge akzeptiere ich auch als Empfänger der Botschaft. Also es ist wieder so ein Haltungsding, ne? Wenn es in mir eine innere Bereitschaft dafür gibt, das zuzulassen, dann wird es auch passieren. Wenn es die nicht gibt, wird nicht furchtbar viel passieren. Mal angenommen, das wäre entstanden. Was kann ich jetzt machen, um dafür zu sorgen, dass diese Bewegung im Bauch meiner Organisation, meines Teams, meiner Abteilung, dass die anfängt, sich zu entfalten?
Das Erste, was mir da in den Sinn kommt, ist, dass man im Grunde die Verantwortung nimmt für diese Kultur, indem man Verantwortlichkeit abgibt. Das heißt, diese Bereitschaft zu sagen, vielleicht ist das schon der erste Punkt, den du hattest. Also insofern weiß ich nicht, ob es das nochmal wiederholt, aber es ist nochmal für mich eine andere Sichtweise. Ich möchte nämlich raus aus diesem Gedanken laissez-faire, ne? Würde lass doch die Mitte der Organisation machen, mal gucken, was die da so entscheiden. Ja, vielleicht kommt was Gutes raus, vielleicht nicht. Das wäre mir jetzt zu wenig. Also ich mache das ja schon aus einem Verantwortungsgefühl heraus, zu sagen, ich möchte hier die bestmögliche, relevante Kultur in meinem Laden haben. Ja, wir wollen gar nicht über zwangsweise Veränderungen oder sonst hier was reden, sondern ich möchte einfach eine Kultur haben, die für die äußeren Kriterien und Umstände, wie sie gerade in der Welt sind, und für das, was wir intern erreichen wollen, optimal ist. So. Das kann ich aber nicht selbst machen, deswegen übernehme ich die Verantwortung für diese Kultur und die Kulturbewegung, ja, als Führungsperspektive. Aber ich mache sie nicht selber, sondern ich gebe die Verantwortlichkeit ab, an die Mitte der Organisation zu sagen, jetzt lass uns mal Gedanken machen, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, was brauchen wir gemeinsam, was braucht ihr, wie können wir damit umgehen. Also das wäre für mich schon mal ein ganz großer Punkt, der natürlich auch viel mit Vertrauen dann zu tun hat. Ich muss also auch Vertrauen dann haben, dass diese Menschen diesen Weg selbst mit begehen können, und muss natürlich auch diesen Rahmen dafür erstmal schaffen.
Warte mal, was meinst du mit Vertrauen haben? Ich vertraue denen oder die vertrauen mir?
Ja, idealerweise wäre das schon beides, nicht? Also erstmal muss ich aus einer Haltung heraus ja denen vertrauen, sonst hat das ja keinen Zweck. Ich kann nicht sagen, versuch mal, und wenn es mir gefällt, nehme ich es. Das ist ja auch ein riesiges Risiko, ja. Und wenn es mir nicht gefällt, dann nehme ich es halt nicht. Das haben wir auch sehr häufig gesehen. Stichwort Befragungen. Ja,
funktioniert aber nur einmal.
Genau, dann werden der Mitarbeiter befragt, dann kommt was raus und dann entscheidet die Geschäftsleitung, dass sie auf Punkt 5b eingeht, so als Zückerchen, ja. Aber die Punkte 1, 2 und 3, die meistens sehr viel schwieriger sind, weil es dann wirklich um Werte, um Haltung, um das Miteinander geht, die werden dann mal so entweder unter den Teppich gekehrt oder sie werden technokratisch gelöst, ja, indem es dann heißt, gut, dann machen wir halt jetzt, ich weiß nicht was, ein Mitarbeitergespräch mehr im Jahr oder sowas. Ja, toll. Aber wenn das von Haltung nicht stimmt, dann nutzen wir das beste Mitarbeitergespräch als Prozess ja nichts. Ja, also das ist das Vertrauen, was ich dort reingeben muss, dass da was Gutes rauskommt. Und das Vertrauen, was das Team dann auch an die Vorgesetzten Riege haben muss, zu sagen, okay, und da kann man auch explizit drüber sprechen, was ist möglich als Gestaltungsraum, was wollt ihr jetzt, in welchem Rahmen darf ich mich jetzt hier melden sozusagen, ja, das kann ja auch sein, dass man sagt, pass auf, es gibt hier so ein paar Leitplanken, die können wir nicht ändern, weil halt die Situation so ist oder weil die Unternehmensziele so sind oder wie auch immer. Darauf müssen wir alle einkaufen, weil die sind non-negotiable, da kann ich nichts dran ändern. Wie wir da hinkommen und wie wir das bestmöglich gestalten in einem realistischen Umfeld, das ist durchaus diskussionsfähig. Und da möchte ich gerne mit euch zusammenarbeiten. Das wäre eben ein Weg, um dieses Vertrauen als sicheren Raum auch aufzubauen und zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht Wunschkonzerte reinschreiben, ja, doppeltes Gehalt, doppelte Anzahl Leute, halbe Arbeitszeit und jeden Tag ein Bespaßer, sondern eine Ernsthaftigkeit in Anführungsstrichen da reinzubringen, zu sagen, nee Leute, wir wollen da wirklich uns auseinandersetzen. Dadurch schaffe ich schon mal diesen etwas sicheren Raum, auch das Vertrauen zurück an mich, und das, wie du sagst, kann ich eben nur einmal verschießen, zu sagen, und was da rauskommt, werden wir auch hören, diskutieren mit euch. Und es kann vielleicht auch mal zu einem Punkt Nein geben. Es kann ja nicht unbedingt jetzt alles 100% durchlaufen, aber ich muss mich dann in die Auseinandersetzung begeben und das kann dann nicht nur eine kurzfristige Begründung sein, die rational ist. Das habe ich viele Punkte angerissen, versucht nochmal Ordnung da reinzubringen.
Ich kann mich gar nicht mehr an alle erinnern, die du genannt hast. Siehst du?
Für den eiligen Hörer, wir können jetzt auch aufhören.
Wenn es dem eiligen Hörer auch so geht wie mir, jetzt einmal kurz zurückspulen. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, weil ich den wirklich für entscheidend halte, dieses Gestaltungsraum. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass man das zu Beginn eines solchen Prozesses oder einer solchen Bewegung, dass man das zu Beginn klarstellt und das vielleicht auch wirklich direkt adressiert und sagt, lass uns mal bei all dem, was wir jetzt uns so wünschen könnten für die Zukunft, was hier anders wäre im Umgang miteinander, lass uns mal von vornherein unterscheiden, da gibt es ein paar Sachen, die wir beeinflussen können und ein paar Sachen, die wir nicht beeinflussen können, so wie du das erklärt hast. Das direkt am Anfang deutlich zu machen und zu sagen, lass uns unterscheiden zwischen Gestaltungsraum, da ist, wo wir was machen können, und den anderen Raum nennen wir den Interpretationsraum. Das heißt, da gibt es Rahmenbedingungen, die sind so, wie sie sind und wir können sie nicht verändern. Wir können sie höchstens für uns positiv interpretieren, anstatt uns jeden Tag darüber zu ärgern.
Ja.
Klassiker ist natürlich irgendwie was mit Arbeitszeit oder mit die IT, die nicht funktioniert oder was auch immer. So, also das von vornherein klarzustellen, weil wir damit vermeiden, dass Erwartungshaltungen aufgebaut werden an den Prozess, die dann im Laufe des Prozesses potenziell enttäuscht würden.
Ja.
Und dass daraus keine Resignation entsteht oder sogar Frustration, sondern von vornherein zu sagen, ja, eine Reihe von Dingen können wir hier nicht verändern. Aber wir können sie uns irgendwie so interpretieren, im Sinne von, wir können sie uns so gestalten, in unserer nicht gestalten, wir können sie uns so vorstellen, dass sie uns nicht mehr jeden Tag nerven. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man direkt am Anfang machen muss. Und das ist, glaube ich, auch
allein
wichtig.
Allein das, um das mal zu bekräftigen, allein das zu tun, ist ja schon ein ganz großer Schritt, sich mit dem Team auseinanderzusetzen und in den Dialog zu gehen, weil dann spricht man plötzlich nämlich gemeinsam von der gleichen Tischseite über die Organisation und die Kultur und guckt gemeinsam drauf und sagt eben, okay, was, allein mal, dass eine Vorgesetztenriege sagt, in einem konstruktiven Kontext, was ist gestaltbar und was können wir nur interpretieren? Die Klarheit fehlt ja oft. Jeder ahnt schon, dass da natürlich nicht so viel gestaltbar ist, wie man gerne es würde. Aber das mal auszusprechen und zu sagen, ja, das ist gestaltbar und das ist nicht gestaltbar und das in einem konstruktiven Dialog zu machen, entfaltet ja schon eine riesige Kraft. Man muss also nicht die Angst haben, darauf möchte ich auch hinaus, dass dadurch ja der Auftrag sozusagen so klein wird, dass er unattraktiv wird. Nach dem Motto, wenn ich jetzt nur noch entscheiden kann, ob ich die Tür linksrum oder rechtsrum an die Wand nagel, das ist ja nichts Tolles. So weit muss ich ja nicht gehen, aber selbst zu sagen, ja, aber lass uns doch da mal anfangen im kulturellen Sinne. Was kann ich denn jetzt beeinflussen? Und das kann ich aber auch wirklich beeinflussen, ist ja schon eine Riesenöffnung. Wolltest du nochmal einmal bekräftigen?
Ja, danke dafür. Und dann wäre der nächste Schritt zu sagen, wie entsteht es jetzt? Also wenn klar ist, was ist unser Gestaltungsraum, wie entsteht denn innerhalb des Gestaltungsraums tatsächlich Gestaltung? Und da ist so ein Punkt, der mir spontan einfällt, wir sammeln mal ein bisschen ein, aber was ich so für das Wesentlichste halte, ist, dass die Führungsriege, hast du gerade gesagt, also die Chefinnen und Chefs, die da irgendwie eine Rolle spielen in dem Kontext, in dem wir arbeiten, dass die loslassen. Dass die für sich den Anspruch aufgeben, es dominieren zu wollen. Der häufig aus einer ganz guten Absicht kommt, also aus der Intention, hey, ich habe hier den Überblick und die Erfahrung und bla und blub. Nee, genau da stehen zu bleiben und zu sagen, ich habe eine Idee und ich bin eins von 25. 24 Leute sind da noch in dem Team. Das ist so, mal im Sinne von ein bisschen Stoff sammeln, wäre für mich der erste Schritt, den du als Führungskraft gehen musst, zu sagen, ich halte mich zurück.
Mir fällt gerade ein, ich votiere stark dafür, dass wir nochmal einen Podcast über Loslassen als Thema machen, weil das ist so ein schwieriger Begriff, finde ich. Also klingt einfach, aber ist sehr schwierig, weil manche mögen das jetzt verstehen als, was ist denn dann meine Verantwortung, wenn ich einfach loslasse, ich gebe die Zügel aus der Hand, das heißt, ich habe auch Kontrollverlust und so weiter. Also da muss man vielleicht nochmal einsteigen, dass Loslassen für mich die höhere Entwicklungsstufe von Führung ist, als die Zügel komplett kontrolliert in der Hand zu halten und auf der Kutsche zu sitzen und den Achtspinner sozusagen zu kontrollieren. Also das nochmal an die Seite gestellt. Ja, loslassen, total wichtiges Thema.
Ich hätte gern so einen Einspieler mit Applaus. So dieses. jetzt hätte mal so ein bisschen Klatschen kommen können, als du gesagt hast, loslassen ist die höhere Entwicklungsstufe von Führung als festhalten oder kontrollieren. Sensationell.
alle Live-Shows macht man mittlerweile durch die Corona-Geschichte, diese Dosen-Applaus-Geschichten. Das können wir doch auch mal einführen. Dann machst du da zwei Dinger rein und dann machen wir immer so, hey, ja und hurray und solche Geschichten. Nein, gut, das.
Okay.
Also loslassen ist das eine. Hm? Genau, wir legen mal zusammen. Was dann da reinkommt, finde ich, dieses Loslassen ist ja erstmal was ich auch für mich entscheiden muss. Und dann muss ich das meines Erachtens auch kommunizieren mit den Mitarbeitern, was meine Beweggründe sind. Das heißt, ich muss mich auch ein Stück weit da in diese Richtung öffnen. Ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, Leute, ich lasse es mal, ich überlasse euch das jetzt mal. Ich lasse mal los. Wir machen jetzt mal ein bisschen eine Kulturübung. Käme wahrscheinlich etwas schräg an.
Ja, das haben wir ja schon geklärt bei genau. Gestaltungsraum, Interpretationsraum. Also das, der Rahmen ist ja schon klar, oder?
Ja, aber ich glaube, dass da noch was anderes ist, dass nämlich das, wie ich diesen Gestaltungs- und Interpretationsraum als Rahmen kommuniziere, dass wie ich das Loslassen kommuniziere, sodass es richtig interpretiert wird, erfordert meines Erachtens schon, dass ich als Führungskraft einmal durch den Selbstscan durchgehe, zu sagen, wie bringe ich das jetzt so rüber, dass die Leute eben dieses Vertrauen haben und mir glauben? Denn da kann ich mich sehr schnell verstolpern. Mhm. Also ich habe da auch einige Situationen mal gesehen, wenn dann Leute sich nach vorne stellen auf die Bühne und dann für alle so irgendwie schräg von der Seite kommen zu sagen, also ich habe es mal überlegt, wir machen jetzt mal was anderes. Ich bin jetzt auch übrigens gar nicht mehr der, den ihr so wahrgenommen habt, sondern ich bin gerade durch eine Katharsis gelaufen und bin da ganz andere. Und das hat er natürlich nicht so gesagt, aber so kommt es dann an. Da sitzen die Leute nur und denken, sag mal, mit welchem Berater hat dann jetzt zusammengearbeitet, der ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Das glaube ich ja hinten und vorne nicht. Also ich möchte nur mal sagen, da muss man schon gucken, wo man steht. Mhm. Manche können das vielleicht aus dem Stand heraus nach vorne bringen. Die werden aber wahrscheinlich bei vielen Punkten, die wir haben, schon sagen, check, 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 bin ich sowieso schon dran. Die kriegen dann vielleicht im späteren Verlauf des Podcasts noch ein bisschen Futter. Bei anderen ist es vielleicht so, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht zu intendiert und instrumentalisiert wird. Dass es wirklich aus einer inneren Position herauskommt, zu sagen, ich lasse mich da auch schon auf was ein.
Ja, dann wird es glaubwürdig, ne? Ja. Sonst ist es nicht authentisch. Ja. Genau. Dann nächster Punkt aus meiner Sicht wäre zu sagen, ich gebe Raum dafür, dass was Neues entstehen kann, was abweicht von dem, was heute da ist und was vielleicht auch abweicht von dem, was ich zurzeit sehe. Mhm. Also so die Erweiterung des Loslassens ist Raum aufzumachen, dass die Menschen wirklich merken, jetzt können sie in die Gestaltung gehen, dass sie das auch ernst nehmen, dass sie sich hinsetzen, dass sie sich Gedanken machen und mit dem, womit sie zurückkommen, das ist ja jetzt nicht so ein One-on-one, ne? Wir machen das jetzt einmal, dann kommt er wieder, dann haben wir eine neue Kultur, sondern es ist ein permanentes damit beschäftigen. Mit das, was dann zurückkommt, das, was ich dann sehe, das unter Umständen erheblich von dem abweicht, was ich selbst bisher gesehen habe oder auch für die Zukunft sehe, das muss ich aushalten. Mhm. Das kann dann auch schon mal wehtun. Also es kann dann auch schon mal Schmerzen verursachen, weil ich merke, boah, das ist jetzt irgendwie so weit wäre ich jetzt nicht gesprungen oder boah, das ist ja schon mal,
Ja.
Klammer auf, Vertrauen. Mhm. Wenn ich mit der Eingangshaltung Vertrauen da reingegangen bin, dann könnte ich an dem Punkt jetzt sagen, aha, das ist anders als das, was ich bisher gesehen habe, aber ich vertraue meinen Leuten, dass das wirklich das ist, was die brauchen, was die für wesentlich halten ja. innerhalb des Gestaltungsraumes. Misstrauen wäre, ach, die testen nur die Grenzen aus. Wie groß ist denn der Gestaltungsraum wirklich?
Mhm. Da habe ich eine klare Meinung und würde da gerne eine Therapie anbieten, weil meines Erachtens, was nämlich oft riskant ist und nicht funktioniert, ist genau, was du sagst, ich gebe diesen Gestaltungsraum, lasse die Leute dann in dem Gestaltungsraum gestalten und wühlen und höre mir dann im Anschluss die Vorschläge an. Und bin dann mehr oder weniger überrascht, oha, damit hatte ich ja gar nicht gerechnet oder das geht mir viel zu weit nach links, rechts, oben, unten und komme dann so ein bisschen in Zugzwang. Ja. Meines Erachtens ist das Problem daran, dass es immer noch zu sehr top-down gemanagt ist. Denn ich gebe einen Auftrag rein, ich lasse jemanden machen und diejenige oder diejenige, die gemacht hat, das Team, kommt zurück und dann bin ich die Person, die Daumen hoch, Daumen runter. Und das funktioniert eben nicht. Weil auch die Überraschung zu groß sein kann, glaube ich auch, das muss man aufpassen. Meines Erachtens ist das Therapeutikum, dass ich immer nah dran sein muss. Ich muss ganz viele hochfrequente, kleine, interaktive Schritte haben. Das heißt, ich briefe nicht das Team und wir treffen uns in 5 Wochen wieder und dann höre ich mal, was sie so rausgefunden haben, sondern ich muss mich engagieren, ich muss da drin sein. Ich muss auch immer wieder den Gestaltungsraum, Hypothese, nochmal erläutern und erklären, zu sagen, ja, als wir das gesagt haben, da war ja da eine Leitplanke. Und jetzt kommen wir gerade sehr nah an diese Leitplanke. Lass uns aufpassen, dass wir im Gestaltungsraum bleiben. Sonst ist es sinnlos, hier zu agieren. Und das ist meines Erachtens dieses Aushalten, dass da in diesem Prozess ich auch schon in der Lage bin, mich so einzubringen, dass ich nicht übernehme, dass die Gruppe funktionieren kann, obwohl ich dabei bin. Ich sage bewusst obwohl, nicht weil, ja, dass sie frei sind, sich äußern können etc. Und dass ich trotzdem in der Lage bin, kleine Kurskorrekturen einzuspielen, die fair sind, weil ich auf dem Gestaltungsraum bleiben möchte, ja, und der Gruppe helfen möchte. Oder vielleicht auch mal Fragen aufkommen zu sagen, hey, wenn wir das jetzt uns überlegen, geht das in die richtige Richtung? Zu sagen, will ich jetzt nicht ja oder nein sagen, aber es ist zumindest im Gestaltungsraum. Lass uns weitermachen. Und dann gehe ich wieder raus, lass die auch alleine, ja. Also diese Stadt, hoher Impact beim Briefing, null Impact bei der Durchführung, hoher Impact bei der Entscheidung hinterher, zu sagen, ich bin zwischendurch immer wieder dabei, gut, dass wir ein Video haben, immer wieder dabei und bin hochfrequent nah dran. Und das auszuhalten, finde ich auch extrem schwierig, ist aber wesentlich effektiver, als wenn ich bis zum Schluss warte.
Na, vor allem musst du aushalten, dich nicht zu stark einzubringen,
genau,
in dieser hohen Präsenz. Wenn, ja, du sozusagen mit Händen in den Hosentaschen neben dem Team herschlenderst und mit denen so ein bisschen schnackst über das, was da gerade passiert, zuhörst, nachdenkst, mitdenkst, vielleicht auch mal den einen oder anderen Aspekt dazulegst, aber du musst aushalten, dass du nicht der Dominator bist. Das, genau, kann so ähnlich laufen, wie du jetzt dir das gerade vorstellst, kann aber auch vollkommen anders sein.
Ja. Da wirst du schnell vom Dominator zum Terminator der Idee.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, genau. Okay, so, dann haben wir da was, dann entsteht da was. So, die Menschen haben Vertrauen, die Menschen fangen an zu gestalten. Was brauchst du als nächstes?
Ja, dann kommt ja oft als nächster Punkt die schwierige Phase des Schwurs sozusagen. Da ist dann was, das hört sich alles gut an, das ist vielleicht auch so ein bisschen Übereuphorie, die dann stattfindet. Da wird manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, in Anführungsstrichen, was sich das Team auch selbst zumuten kann. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Und da haben wir beide ja so ein bisschen das Mantra zu sagen, kleine Schritte, die funktionieren, sind der beste Beweis dafür, dass die Kultur sich in die richtige Richtung verändert und dass immer mehr Menschen freiwillig daran teilnehmen. Also statt zu sagen, wir hauen uns jetzt hier einen 48-Punkte-Plan aufs Programm, ja, und machen eine Kulturveränderung von der Eingangstür bis zum Vorstandsbüro.
Du hast manchmal Metaphern drauf, da breche ich zusammen.
Ja, aber ist doch oft so, weil man aus einer analytischen Haltung heraus ja im Grunde auch alles an Problemen sieht und alles anfassen möchte, ja, und dann vergisst man manchmal, dass es ja auch die gleichen Personen sind, die es umsetzen müssen, ja, und dafür sind die Ressourcen meistens ja sehr gering, denn wenn wir ehrlich sind, es gibt ja kein Kulturumsetzungsmanagement. Es sind alles die Menschen, die auch ihren normalen Job machen müssen, und während der Flieger fliegt, wird halt die Kultur verändert. Das heißt, da ist keine Zwischenlandung möglich und 6 Monate Pause, um das ganze Ding wieder schöner zu gestalten, und dann geht's neu los. Das ist ja doing as we fly. Und deswegen zu sagen, okay, was sind jetzt die vielversprechendsten kleinen Punkte, die wir, also kleinen Anführungsstrichen, ich sag mal die vielversprechenden realistischen Punkte, die wir machen können, und wie können wir das auch vielleicht so ein bisschen in eine Phasierung reinbringen, zu sagen, wir zeigen erstmal und checken bei uns selber, ist da ein Proof Point? Die Engländer und Amerikaner sagen ja, the proof is in the pudding, also du musst irgendwie auch dann mal sehen, ich teste das mal, das Rezept, und sage, das schmeckt, das funktioniert, ich habe das Rezept gut umsetzen können, dann kann ich ausweiten, dann kann ich größer werden und weitermachen. Und das halten viele Führungskräfte ja auch nicht gut aus, zu sagen, ja, lass uns mal klein anfangen, aber lass uns durchziehen. Also dieses wirklich Implementieren, das sehe ich sehr häufig, dass dann abgebrochen wird.
Ne? Das tolle heißt, Ideen. Was ist deine Empfehlung?
Meine Empfehlung ist, sich einige Projekte aussuchen, wo das Team sagt, das wären jetzt die supergeilsten Projekte und sie sind einigermaßen handhabbar. Nicht jetzt diese 2-Jahres-Horizonte, sondern wirklich Sachen, wo man sieht, ich sehe innerhalb von wenigen Wochen schon einen ersten Effekt, und damit anzufangen und zu sagen, lass uns mal checken, ob wir das können, und dann zusammenzukommen, zu sagen, okay, wenn es funktioniert hat, lass uns ausweiten auf die nächste Stufe. Und dann siehst du so langsam, wie so eine Massenbewegung stattfindet, zu sagen, Mensch, da passiert was, da funktioniert etwas, das ist glaubwürdig, die haben es wirklich durchgezogen, die Chefriege hat auch mitgezogen. Und dann siehst du eine Kraftentfaltung, weil dann plötzlich die Leute 10% mehr Emotionalität da reinbringen und sich mehr einbringen. Mhm.
Nicht? Also du hast jetzt gerade Projekte gesagt, ich würde das vielleicht sogar ausweiten oder einengen, wie man es nimmt, auf einzelne Maßnahmen. So, also Sachen, wo wir merken, da ist der Schmerz am größten und da ist gleichzeitig eine Umsetzungswahrscheinlichkeit vorhanden. Dieses, lass uns einfach mal ausprobieren, wie wäre es denn, wenn wir jetzt ein bisschen Kontrolle abgeben oder aufgeben. Also dieses, ich will jeden Monat das und das sehen oder jede Woche. Da einfach mal zu sagen, was ist eigentlich, wenn wir das jetzt weglassen? Oder wir haben bisher vereinbart, dass es im Thema Arbeitszeiterfassung oder was auch immer, dass wir das so und so machen, damit möglichst viel Transparenz und so. Wie wäre es denn, wenn wir das jetzt einfach mal nicht mehr machen oder bestimmte Berichte nicht mehr erstellen? Also irgendwas, wo wir merken, da ist eine hohe Betroffenheit und gleichzeitig glauben wir auch gemeinsam, wir alle gemeinsam, wenn das jetzt weg wäre oder anders wäre, wäre wahrscheinlich gar nicht so furchtbar, nicht so schlimm. Dass so Sachen, habe ich auch gute Erfahrungen damit gemacht, das einfach mal zu machen und dann gucken, was passiert. Also im schlimmsten Fall wissen ja alle, hey, wenn jetzt irgendwas aus der Kurve fliegt, dann, ja, dann machen wir es halt anders oder probieren eine neue Variante. Also, aber das ist, Entschuldigung, nochmal einmal, das so zu machen, kleine Schritte sich zu schnappen und auszuprobieren, geben enorm Zuversicht bei den Betroffenen, also bei den Menschen, die das machen, geben enorm Zuversicht, dass damit wirklich was passiert, weil die Skepsis wird ja, also die ist am Anfang vorhanden und die wird mit jedem Schritt, den man geht, wird die Skepsis geringer. Das muss man sich auch vor Augen führen. Nur weil wir jetzt vereinbaren, wir machen das jetzt, ist die nicht null und die Leute sagen, oh, prima, jetzt, ab jetzt feuerfrei. Sondern beim Gehen sinkt die Skepsis und steigt das Vertrauen. So.
Genau. Bin ich dabei? Bei Zeiterfassung, denke ich, gibt es so ein von bis. Es gibt wahrscheinlich jetzt einige, die zuhören und sagen, aber sorry, also Zeiterfassung in meinem Laden ist einfach eine quasi gesetzliche Aktivität, die ich jetzt nicht einfach komplett, also das machen wir auch nicht, ne? Es geht ja da darum zu sagen, was kann ich innerhalb dessen machen, aber es ist nur eine Kleinigkeit. Was ich jetzt nochmal wichtig finde, was ich gerne noch dazulegen würde, ist, dass das jetzt sich nicht nur auf prozessuale Dinge beschränkt, sondern für mich ist Kultur auch das informelle Miteinander und die Kommunikation, wie ich miteinander umgehe. Und das, da habe ich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, da ist man so leicht verführt, irgendwas auf Papier zu schreiben. Ja, wir machen Feedbackgespräche und so, aber das hilft dir alles nichts als Prozess, wenn die Haltung nicht die richtige ist. Und was meine Erfahrung ist, was ganz gut funktioniert, sind diese offenen Agenten. Zu sagen, es ist relativ einfach, prozessual umzusetzen. Es ist aber sehr anstrengend am Anfang, weil wenn der Muskel nicht trainiert ist, zu sagen, es gibt ja meistens irgendwelche Team-Meetings oder Fachbereichs-Meetings oder sowas und die werden ja auch weiterhin sinnvoll sein. Und oft sind die ja sehr durchgetaktet mit der Agenda. Zu sagen, sind wir bereit, von der Haltung her zu sagen, wir nehmen, Zahl gegriffen, 20% dieser Meetingzeit, am besten am Anfang, ohne Agenda. Und die einzige Agenda ist zu sagen, was ist uns gerade wichtig, was nicht auf der Agenda steht. Dazu ist eher der kulturelle, informelle Teil gemeint. Wie geht's den Mitarbeitern? Wo müssen wir nochmal nachlegen? Welcher Prozess hakt gerade komplett, weil da irgendwas nicht stimmt von der Entscheidung her? Nicht, weil wir den Prozess jetzt diskutieren wollen, ja? Und das habe ich festgestellt, ist am Anfang sehr, sehr schwierig, weil die Leute oft gar nicht wissen, was sie da sagen sollen und weil sie gerne sich irgendwie vorbereiten wollen und dann auch für die Chefriege schwierig auszuhalten, nach dem Motto, du bist ja gar kein Output hinter dem Ding. Aber wenn man es dann schafft, und das ist eben auch so ein bisschen so ein Temperaturcheck, ob ich es geschafft habe, an der Kultur was zu tun, wenn man es dann schafft, auf eine gemeinsame Wellenlinie zu kommen, zu sagen, es ist hier möglich, Gespräche zu führen, die etwas informeller sind, muss natürlich den Kreis gut wählen, dann kommen oft Sachen hoch, wo ich oft denke, wow, das hätte ich als Führungskraft nicht so wahrgenommen oder nicht so schnell gesehen. Es hätte mich vielleicht noch 2, 3, 4 Wochen hätte es noch gedauert, bis ich es auch wahrgenommen hätte. Und ich kann da den Eisberg sehr früh umschiffen, indem ich näher an der Organisation dran bin und auch den Input, der da kommt, aufnehme. Und der zweite Nutzen ist ja, die Menschen fühlen sich gehört, sie sind plötzlich engagiert, sie übernehmen selbst eine Führungsrolle, ja, weil sie auf die Organisation und auf die Kultur drauf gucken.
Führt zum nächsten Punkt, wie wir mit dieser Art von Bewegung umgehen können, ist zu sagen Multiplikation, also multipliziere es. Wenn du siehst, dass Dinge entstehen, wenn du siehst, dass Veränderungen entstehen und die kommen aus dem Inneren, aus dem Bauch der Organisation, dann ist es total wertvoll, da ein bisschen Alarm drum zu machen, das sichtbar zu machen, das spürbar zu machen, auch um den Kreis drumherum, der das jetzt gerade getan hat oder gerade dabei ist, das zu tun. Weil auch das wieder dazu führt, dass die Organisation, Entschuldigung, dass die Bewegung größer wird innerhalb des Teams. Denn zunächst engagieren sich ja die mit dem größten Vertrauen und dem größten Spaß daran.
Ja.
Und dann merken die, okay, da passiert was. Dann gibt es rundrum so ein paar, die sagen, ah, ich gucke erstmal zu, mal gucken, wo das hingeht. Und ah, ja, da scheint ja wirklich was zu funktionieren. Dann kann ich mich ja auch mit einbringen. Und das breitet sich tatsächlich so aus wie so ein Luftballon, wenn du ihn aufbläst, weil immer mehr Menschen das Gefühl haben, ey, ich kann da wirklich was bewegen. Und dann machen sie mit. Und dann breitet sich das auch aus auf andere Organisationsteile außerhalb meines eigenen oder der, in dem das jetzt gerade stattfindet. Also der Weg von der Initiierung, vom Start eines solchen Prozesses zu einer Bewegung, der entsteht tatsächlich dadurch, dass Dinge passieren und nicht, dass darüber geredet wird. Also auch so, ne, dieses Thema Kulturveränderung von der Eingangstür bis zum Vorstandsbüro und überall auf dem Weg dahin hängen schöne Plakate an der Wand. Das ist das, was am wenigsten hilft. Was am meisten hilft, ist, dass Menschen sehen, da passiert was. Und wenn ich sehe, da passiert was, dann bekomme ich auch mehr und mehr Lust, mich einzubringen.
Einig und, das hast du, glaube ich, am Anfang auch so gesagt, ich glaube schon, dass man über das, was passiert, auch reden muss.
Ja, habe ich gesagt.
Genau, hast du gesagt. Deswegen will ich das nochmal bestärken, dass du es gesagt hast, weil mir der Punkt sehr wichtig ist. Und vielleicht ist das so der Anschluss an den letzten Punkt nochmal. Das menschliche Hirn ist ja schon Gewohnheitstier. Deswegen sieht man ja auch manchmal diesen Frust. Man macht eine Kulturveränderung. Die Leute sind eigentlich im Informellen ein bisschen zufriedener. Dann macht man eine Umfrage und die Ergebnisse sind quasi genauso beschissen wie vorher. Wie kommt das? Weil die gleichen Fragen gestellt werden und die Leute fallen in so eine alte Erinnerung rein und sagen, ja, eigentlich war das bei uns ja immer ein bisschen komisch top-down und jetzt gibt es vielleicht eine kleine Veränderung, naja. Also deswegen nur nochmal angeschlossen, es ist ganz wichtig, dass man auch diese Dinge, die dann passieren und sich wirklich verändern, dass man denen eine kleine Bühne gibt. Ja, und zwar immer im authentischen Sinne. Also man soll es kein Mini-Ding jetzt zum Riesenluftballon aufpumpen. Das ist auch blöd, das merken die Leute ja. Aber schon sagen, schaut mal, das, was da passiert, ist Teil dieser Veränderung. Und was in einem ganz anderen Unternehmensbereich passiert, ist auch Teil der Veränderung. Weil Menschen sehen oft nur selektiv das, was für sie in dem Moment relevant ist und verknüpfen nicht unbedingt. Und wenn man dann merkt, ach, das sind ja gar nicht 5 Zufälle, sondern das sind ja 5 ganz verschiedene Themen, die auch gar nicht so groß sind, aber die hängen ja alle irgendwie zusammen. Dann fängt man an, sein Gehirn so ein bisschen umzuprogrammieren, zu sagen, ach, das meinen die oder wir mit dieser Veränderung. Jetzt kriege ich das so ein bisschen besser zusammengeholt. Also insofern, die Sachen müssen passieren und dann sollte man aber auch über die Themen, die sich verbessern, auch kommunizieren.
Ja, es gibt ja ein Wort dafür, für diesen Komplex, in dem wir gerade arbeiten, der heißt Graswurzelbewegung.
Und endlich kommt das Wort.
Ja, jetzt ganz am Ende. Das wollte ich jetzt tatsächlich am Ende noch gesagt haben, weil das so ein schönes Bild dafür ist,
dass
tatsächlich aus einem kleinen Wurzelchen, aus einem einzelnen Graswürzelchen kann eine ganze Wiese entstehen, wenn man denn das zulässt, wenn man das laufen lässt und wenn man Platz dafür macht und das auch verbreitet.
Genau. Und am Gras kann man nicht ziehen, dann wächst es nicht schneller. Man kann es nur, ne, um das alte Bild so frustriert rüberzubringen, man kann es nur versuchen, an der Wurzel wachsen zu lassen und zu bestärken.
Genau. Nicht an der Wurzel zu ziehen.
Nee.
In diesem Sinne, vielen Dank, Klaus.
Danke, Kurt. So viel Wildwuchs für heute. Fragen und Kommentare dazu gern unter wildwuchs@inmuto.de. Und unter www.inmuto.de findest du auch mehr Informationen zu uns und unseren Themen.